Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt, ich komme aus Regensburg und heute ein Interviewgast aus Österreich, Thomas Abler, zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Mannsein. Thomas erzählt uns in diesem Interview seine Geschichte, wie er vor der gewaltfreien Kommunikation sich als Mann definiert hat, was sich mit der Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation dadurch für ihn verändert hat und wie sein heutiges Mannsbild ausschaut. Ja, wir versuchen eine Bedeutung dem zu geben, eine Definition von Männlichkeit, von Mannsein, schauen uns an, welche Schwierigkeiten und Hindernisse es als Mann gibt, zu sich selbst zu kommen, bei sich selber anzukommen. Und ich merke einfach auch bei diesem Interview wieder, wie dankbar ich bin, dass ich das machen kann, was ich machen darf. Ich habe ja dieses Interview auch schon zum vierten Mal angehört und ich finde es einfach total spannend und total schön, mir selber und uns selber zuzuhören und daraus was zu lernen und immer mehr in die Haltung der gewaltfreien Kommunikation reinzukommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Hallo Thomas, grüß dich, wunderschön dich wiederzusehen und ich mag dich einfach so gern und freue mich einfach dein Bild von mir zu haben, dich zu sehen und zu hören und jetzt mit dir zu sprechen. Also ich freue mich erstmal, dich zu sehen.
Ja, Peter, ich freue mich auch voll, wirklich, weil wir uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben. Ich kann mich erinnern bei einer IT und eben, wenn wir zusammengearbeitet haben bei dem Paar-Seminar, war ja eine lässige Zeit, wo du dabei warst. Und für mich ist es auch wirklich so, dass ich wirklich geehrt bin, auch einerseits, dass du mich da fragst, weil es für mich einfach so ist, dass es für mich Wertschätzung und Vertrauen erfüllt. Ja, und einfach das von dir, wo ich dich wirklich schätze, ist das für mich auch der Geschenk, auch, dass wir uns das Gespräch führen jetzt miteinander. Dankeschön.
Ja, geht mir genauso. Ich habe dich öfters erlebt und schätze einfach, also was ich bei dir erlebt habe, ist deine GfK-Haltung, die ich, so wie ich es erlebt habe, die du aus meiner Sicht schon sehr, sehr verinnerlicht hast. Und das freut mich einfach, dich zu erleben als Mensch, als Mann auch. Mann, gewaltfreie Kommunikation und Mann sein, unser Thema heute. Und darüber möchte ich mich gern mit dir unterhalten. Du bist ein Mann, ich bin ein Mann und du machst auch Männerseminare und nennst es kraftvoll gewaltfrei. Und bevor wir darauf eingehen, auf das Mannsein, erstmal von ganz den Anfang an. Wann hast du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und wie kam es überhaupt zu der Berührung mit der gewaltfreien Kommunikation?
Ja, also gewesen ist das 2003. Das war so, dass ich seit 1998 bereits beim Bundesheer als Trainer war für Führungsmethodik und Kommunikation. Und da habe ich mich einfach schon in viele Arten mit Kommunikation beschäftigt, habe einige Bücher gelesen. Und dort ist da 2003, hat die Nicola das Buch von Marshall gebracht. Und ich habe das anfangs wirklich auch so gelesen, wie halt jetzt Kommunikationsbuch, ein paar neue Ideen dabei und so. Und bis ich dann bei dem Kapitel, ich kann mich sogar erinnern, das war Seite 149, dort ist das Kapitel, um einfühlsamen Kontakt mit uns selbst aufzubauen, also im Prinzip die Selbstempathie. Ja. Und dort schreibt er was vom Gardner, dass der in einer Geschichte erwähnt, dass er möchte, dass sein Sohn versteht, oder nein, sein Neffe versteht, warum er als Mensch und nicht als Stuhl auf die Welt gekommen ist. Ja, also das, an die Stelle kann ich mich noch erinnern und da schreibt er natürlich auch noch weiter, einfach die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen. Ja. Und dort, das ist mir so eingefallen, wie ich das gelesen habe, weil ich mich so selber drin gefunden habe in dem Text, dass ich habe dort gelernt, wie ich das gelesen habe, das habe ich mir, glaube ich, viermal durchgelesen, ja, und habe gesagt, Alter, da möchte ich was ändern. Und dort habe ich wirklich den Entschluss gefasst, ich möchte es lernen, ich möchte, dass meine Kinder auf die Art und Weise aufwachsen können. Und das ist sowas Großartiges, das gehört verbreitet. Das ist wirklich, das ist mir da so eingeschossen. Und seit 2003 machen wir jetzt einfach ganz viele Seminare, also besuchen ständig. Und seit 2006, also 3 Jahre später, habe ich selber begonnen, Seminare zu geben. Ja, das ist jetzt auch schon 13 Jahre. Mhm. Also das war für mich das große Erlebnis damals. Ja.
Und wie war dein Kommunikationsverhalten mit dir und anderen vor der gewaltfreien Kommunikation? Denn du warst ja schon Kommunikationstrainer.
Ja, also ich habe dort eigentlich immer gemerkt, das, was ich da weitergebe als Trainer, das haben wir halt gelernt und sozusagen die Art und Weise, wie ich es weitergeben habe, das hat mir alles taugt. Aber ich habe irgendwo immer schon gemerkt, das ist nicht wirklich nachhaltig. Ne? Da ist einfach immer darum gegangen, Diskussionen zu gewinnen, andere zu überzeugen, ne? und sozusagen einfach auch mit ich sage jetzt wirklich, mit Kampfrhetorik, mit Methoden, indem ich zum Beispiel 5-mal frage, warum, als den anderen so aus dem Konzept bringst, dass der einfach verunsichert ist und dann clash ihm meins zu. Ne? Also da haben wir ganz viel geübt. Und gleichzeitig habe ich immer gemerkt, das gibt mir da irgendwann wieder zurück. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und das war ja auch so, ich bin ja Chef gewesen, also stellvertretender Leiter von einer technischen Abteilung, Pflegerei. Und ich habe dort auch gemerkt, dass das mit den Leuten keinen Sinn hat. Ja, wenn du deine Leute immer nur den Daumen drauf haltst und Druck gibst, dann gehen sie halt auch nur mal so weit, wie sie wirklich druckst. Und ich habe selber gemerkt, die Art, das ist eigentlich, das funktioniert nicht wirklich gut. Und da ist für mich die GfK wirklich total, wow, unglaublich, dass es so eine Welt sich gibt. Also es war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Und du hast ja gefragt, so wie ich mich selber gesehen habe. Ich meine, das fällt mir jetzt gar nicht so leicht, aber ich habe mich so als typischer Radlfahrer gesehen irgendwo, obwohl ich das niemals zugeben hätte. Radlfahrer, das sind die nach oben buckeln, nach unten treten. Ja? Und im Prinzip war ich wirklich immer in denen. Ich habe Menschen gehabt, von denen habe ich gemeint, die stehen höher als ich. Und da habe ich mich unterworfen. Und dann hat es eben Menschen gegeben, wenn ich, da bin ich mehr wert, oder da bin ich wichtiger, da stehe ich da. Und denen habe ich halt Stoff gegeben. Und das, also für mich der Weg aus dieser Zwickmühle, einfach in eine, hey, ich bin da, und im Prinzip gibt es keinen, der wirklich ober mir ist, vielleicht von der Rolle her, aber niemals als Mensch. Und auch, dass einer vielleicht in einer Rolle etwas tut, was ich ihm sage, weil wir es halt so aufgeteilt haben, aber trotzdem, dass der als Mensch absolut gleichwertig ist, dass das irgendwann einmal wirklich vom kognitiven Verstehen ins Herz hundertprozentig eingesickert ist, das war für mich ein unglaublicher Werdegang. Also ein unglaubliches, ja, ein Geschenk eigentlich auch, ja, an mich und an die Menschen, die mit mir zusammen sind.
Hast du dich vor der gewaltfreien Kommunikation schon mit dem Thema Männlichkeit, Mannsein auseinandergesetzt? Aktiv?
Ich glaube nicht mehr, als wir an und für sich jeder irgendwo sich mit Mannsein auseinandersetzt. Gell? Und so wie beim Bundesheer haben natürlich unsere eigene Art und Weise gehabt, wie wir unser Mannsein sagen. Und wir haben da ziemliche Bilder entsprochen. Ja? Und natürlich schlank, stark. Wir haben immer gesagt, Soldaten sind stark, dumm und wasserfest. Also das waren so unsere Bilder vom Mannsein. Und dem habe ich eigentlich insofern sehr entsprochen. Und dadurch habe ich mich eigentlich immer sehr männlich und sehr als Mann gefühlt. Ja. Wobei ich jetzt im Nachhinein sage, dass ich dort eigentlich nur Meilen weit davon entfernt war, wirklich dort zu sein, was ich mir jetzt also sozusagen in meiner Männlichkeit und vor allem in meiner Menschlichkeit einfach wahrnehme, die jenseits ist von diesem männlich zu sein oder männlich sein zu müssen, um irgendwann Konstrukt zu entsprechen.
Wie würdest du Männlichkeit definieren?
Also für mich ist wirklich Männlichkeit eigentlich ein Konstrukt. Ja? Das ist einfach nur irgendwas, wo sich von Kultur zu Kultur unterschiedlich ausprägt und auch von Zeit zu Zeit unterschiedlich ausprägt. Und deshalb ist für mich sozusagen dieses Männlichkeit, was wir uns oft sagen lassen, was männlich ist, verhindert, dass wir wirklich hinschauen, was ist meine persönliche Männlichkeit. Da wir immer versuchen, irgendwelchen Bildern zu entsprechen. Und sozusagen das Einfachste war, dass man sagt, Männlichkeit, das sind einfach die körperlichen Attribute, die hat wirklich jeder Mann. Und wir haben die Möglichkeit zu zeugen. Das gehört für mich auch irgendwo ein bisschen zur Männlichkeit dazu. Und da wird es schon spannend, weil warum soll einer kein Mann mehr sein, wenn er zeugungsunfähig ist oder nicht mehr zeugungsfähig ist. Also deshalb ist für mich wirklich so, dass ich versuche, mir nicht ein Korsett überstülpen zu lassen, wie eine Männlichkeit zu sein hat, weil es für mich ein Konstrukt von außen ist, sondern ich möchte einfach meinen Weg gehen. Auf meine authentische Weise, gut auf meinen Körper horchen und sozusagen mit dem verbunden sein. Und das ist dann sozusagen meine ganz persönliche Männlichkeit. Und das heißt für mich, dass ich mir einfach erlaube, so zu sein, wie ich eben bin. Und das entspricht vielleicht ganz häufig nicht diesem Bild, was man von außen als Männlichkeit erwartet. Weil ich möchte mir zum Beispiel wirklich erlauben können, dass wenn mich was berührt, dass ich heul. Und ich möchte mir 10 Minuten später erlauben, dass ich die zotigsten Scherze reiße, weil es halt gerade da ist. Und das ist sozusagen für mich die gelebte Männlichkeit. Ich bin ich und ich möchte mir nicht in irgendein Muster einpressen lassen.
Also Männlichkeit von der Definition her dann ein Mensch, der ein Bewusstsein hat über sich selber, authentisch ist, ziemliche Klarheit hat, welche Stärken und Schwächen er hat und weiß, was er will und was er nicht will. Also dieses Bewusstsein und ja, authentisch ist.
Mhm, genau, und zusätzlich, dass ich mir das auch selber erlaube, das zu sein und mir selber erlaube, authentisch zu sein. Und mich vielleicht nicht einmal da dazu zwingen, ich muss jetzt authentisch sein, damit ich ein Mann bin. Also sogar diesen Zwang weglassen. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwo sage, na, da schummel ich jetzt lieber, ja, vielleicht, weil ich mir damit Leichtigkeit oder Einfachheit erfülle, ja, dann möchte ich mir auch das erlauben. Okay, dann habe ich geschummelt. Weil eben, aber wirklich so fokussiert und verbunden mit meinen Bedürfnissen.
Ich habe am Wochenende, das ist jetzt ein paar Tage her, eine Frau gefragt, die halt auf der Suche ist nach Mann, die sehr viel Mann-Erfahrung hat, die war um die 40. Auch habe ich sie gefragt, wie definierst du Männlichkeit? Und da war ziemlich das dabei, was du gesagt hast. Und ich habe mich dann gefragt, okay, das ist jetzt eine Definition von Männlichkeit. Und wenn ich an Frauen denke und Frauen definieren würde, wäre das für mich auch ein Punkt, den ich für die Frauen auf jeden Fall mit aufnehmen würde von der Definition her. Und dann sind wir ganz schnell wieder weg vom Mann und Frau, sondern beim Menschen dann. Mhm. Und was ich bei ihr rausgehört habe, ist, sie sucht jemanden, der einfach ein Bewusstsein hat über sich selber, der sich einfach selber kennt, der weiß, welche Muster vorhanden sind, welche Trigger er hat, also der viel Bewusstsein hat, Komfortzone verlassen hat, um das herauszufinden, also einfach eine Persönlichkeitsentwicklung schon hinter sich hat. Mhm. Kommt es natürlich darauf an, welches Alter man hat, wie viel Zeit das man schon gehabt hat, diesen Weg zu gehen. Aber das ist das, was sie gesagt hat, was sie so von Männlichkeit, so wie sie das definieren möchte. Ein Mann, der fest, stabil im Leben steht, sagt, was er möchte und gleichzeitig auch noch empathisch sein kann. Es ist schon wieder ein großes Paket, ein großer Anspruch, das zu erfüllen.
Das ist ein großer Anspruch, ja. Und vor allem ist so, also für mich spielt Empathie in meinem Rollen wirklich eine ganz große Rolle. Und gleichzeitig ist so, dass ich inzwischen auch wirklich klar die Grenze ziehen möchte. Für mich ist auch Empathie zu geben absolut kein Dogma. Und ich merke das, dass ich mir wirklich sage, ich mag jetzt keine Empathie geben, sei es, weil ich erschöpft bin, sei es, weil ich eigentlich dafür sorgen möchte, dass ich jetzt einmal geklärt wird. Unzählige Gründe, aber dass ich dort hinschaue und dann auch wirklich sage, nein, ich mag jetzt keine Empathie geben. Und da einfach dann sage, auch wenn ich das vielleicht sogar sieht, dass der andere das jetzt brauchen darf, dass ich sage, nein, jetzt geht's nicht. Also, dass ich da auch gut für mich einstehe und gut für mich sorge. auch im Hinblick auf Empathie. Und das eben zum Beispiel eben, vielleicht auch meine Frau mal hört, na, Schatz, ich mag jetzt keine Empathie geben. Ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Ja? Und dass ich dann auch bereit bin, okay, das kann einen Konflikt auslösen. Ja? Selbstverständlich, aber dass ich dann auch mit denen gehe und sage, okay, so schaut es jetzt aus, wie gehen wir damit, was tun wir? Und das eben trotzdem, und das ist für mich ein bisschen so das Besondere, trotzdem auf eine Art und Weise, dass man anderen nicht egal ist. Ja? Also diese Balance zu finden, dass ich sage, hey, ich stehe gut für mich ein und vergiss meins nicht. Ja? Und gleichzeitig einfach zu wissen, hey, der andere ist mir auch wichtig. Und das ist jetzt eben nicht, auch nicht von außen, der andere muss mir wichtig sein, sondern ich check das ja, ich merke, die Nicola ist mir wichtig. Und dass ich da dann einfach auch immer wieder bereit bin, vielleicht meine Grenzen ein bisschen zu dehnen, soweit, dass ich sage, wo es noch in meinem Komfortbereich ist oder in dem Bereich ist, wo ich bereit bin, mich zu dehnen, sodass wir gemeinsame Sachen finden, wo es auch meiner Partnerin gut gehen kann. Und eben sozusagen weder mich zu vergessen noch den anderen. Das ist für mich so die Balance, in der ich mich bewegen möchte. Und das ist immer wieder herausfordernd.
Ja, ist alles nur im Weg. Inwieweit hat denn dann die gewaltfreie Kommunikation 2003, wo du die kennengelernt hast, was hat die bewirkt in Bezug zu deiner Männlichkeit? Du hast vorher definiert, wie das vorher war, wie du dich gesehen hast, auch mit dem Bundeswehr in Deutschland, du bist aus Österreich. Und ja, welche Auswirkungen hat es gehabt auf dich, auf deine Männlichkeit, auf dein Menschsein?
Also begonnen hat es einmal damit, es war wirklich faszinierend, dass ich bemerkt habe, dass bei mir selber viel mehr da ist, als ich davor überhaupt gespürt habe. Ich habe wirklich gemeint, ich habe eigentlich kaum Bedürfnisse, mir ist das egal, wenn ich ja wochenlang im Wald haus und ich kann eine Bergtour gehen mit 2200 Höhenmeter, ich halte das alles aus. Also ich bin total in dem drin gewesen, wie viel ich aushalte. Ja. Und so meine ersten Versuche, einmal bei mir genauer nachzuspüren, ich habe da nichts. Ja. Und das hat überhaupt nicht gestimmt. Ja. Bei mir ist ein ganzes Universum innen drin. Und da bin ich immer noch beim Erkunden. Ja. Ich habe sogar mal ein Gedicht drüber geschrieben, wo ich einfach geschrieben habe, mir ist das so, wie ich das Meer wäre. Und wo ich mich zuerst einmal suche, überall, zuerst in die Berge und dann irgendwann lande ich am Meer und dann merke ich, dass ich das bin eigentlich. Ja? Und dann stehe ich aber immer erst mit den Füßen drin. Ja? Und dann geht's erst, und jetzt beginnt erst der Schritt, dass ich weiß, okay, ich bin am Meer und dann fange ich an zum Tauchen, das zu erforschen. Und so ist mir am Beginn mit der gewaltfreien Kommunikation gegangen. Und ich bin jetzt immer noch beim Erforschen. Also einfach einmal zu erkennen, dass da wesentlich mehr Tiefe in mir schlummert, das ich nur vergraben habe und nie hingeschaut. Und das ist für mich auch so ein Effekt, indem ich immer wieder hinschaue, was sind eigentlich für Werte, die mir wichtig sind. Im Prinzip Bedürfnisse. Ja, was ist das, was ich im Leben leben möchte, was ich mir für mich und für andere Menschen wünsche. Die Beschäftigung mit denen hat dazu gebracht, dass ich einerseits wirklich meine Stärken und Schwächen, glaube ich, einigermaßen gut sehe. Ja, und gleichzeitig, und das ist für mich das Besondere, gleichzeitig einfach so einen liebevollen Blick auf mich selber gewonnen habe. Ja, und sage, okay, das ist aus dem und dem Grund, aber ich mag mich auch einfach mit dem, wie ich bin. Und deshalb ist es für mich zwar nicht schämen, wenn wer sagt, wenn wer eine harsche Kritik abgibt oder sagt, du bist ein Begriffsstutziger oder du bist ein Todel oder vielleicht noch was Schlimmeres. Sozusagen ist das natürlich, höre ich das nicht gern, aber und das bellt aber auch nicht ab, als wäre Wasser auf einen Nanolack. Ja, aber es geht mir immer so ein. Ja, sag, okay, der sieht das so, ich kann das relativ gut bei anderen stehen lassen und einfach sagen, okay, was bedeutet das für mich? Schauen wir das an. Und geben einfach dann auch Selbstempathie mit solchen Sachen. Und sozusagen zu erkennen, dass ich einfach manche Sachen, dass mir die liegen, dass ich mit der Freude habe und dass ich auch mit der Erfolg habe und mit manchen Sachen weniger Erfolg. Ja. Ich sage jetzt als Beispiel, die Nikola sagt, ich bin ein bisschen ein Chaot. Ja. Und dass ich einfach erkenne, ja, ich vergiss oft Sachen, weil ich mich so an Kreativität frei und in der Vielfalt daheim bin und so gern viele verschiedene Sachen mache und dann einfach Details oft einfach übersiege. Ja. Und das zu wissen und natürlich so gut wie möglich mit denen zu gehen. Ich habe für bestimmte Sachen habe ich schon Listen, damit ich nichts vergesse, wenn es wichtig ist. Und gleichzeitig wie selber liebevoll anzunehmen mit denen, dass ich deshalb nicht schlecht bin, sondern dass ich einfach, dass das deshalb ist, weil ich so meine Freude in der Kreativität und in der Vielfalt habe, ne, führt einfach dazu, dass ich mehr und mehr mein eigener Freund werde. Und das ist einfach eine angenehme Art, so durch die Welt zu gehen, durchs Leben zu gehen.
Das heißt, vor der gewaltfreien Kommunikation hast du ein Bild von einem Mann im Kopf gehabt, was nicht von dir selber aus deinem Inneren gekommen ist, sondern was ein Konstrukt, was du übernommen hast von der Gesellschaft, in der du aufgewachsen bist und die dir ein bestimmtes Mannbild, ja, was du übernommen hast, einfach ein bestimmtes Mannbild, was nichts damit zu tun hat, wer du wirklich bist. Und genau, du hast dann die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, hast dann gemerkt, okay, es ist ja nur ein Rahmen, ein Glaubenssatz, ein Denksystem, in dem du Männlichkeit definierst oder dich selber als Mann definierst oder siehst. Und dann hat sich das komplett verändert, weil du dann diese Vielfalt gesehen hast, was dich als Person ausmacht, dass da ganz, ganz viele Elemente da sind in deiner Person, in deinem Menschsein, in deinem Mannsein.
Genau, ja. Und eben, ich habe eben bemerkt, dass ich am Anfang sozusagen, und das war irgendwie, ich sage jetzt im Nachhinein, finde ich es total tragisch, dass ich am Anfang so meine Zufriedenheit dadurch geschöpft habe, ob andere mir gesagt haben, dass ich diesem Bild entspricht oder auch nicht. Und mit denen habe ich wirklich meine eigene Macht, ich habe meine Kraft aus der Hand gegeben. Und natürlich, wenn 15 Leute gesagt haben, hey, du bist ein super Mann, du bist so toll, dann hat er mich aufblasen, dass wir, ja, das war super. Und dann ist ein Einziger gekommen und gesagt, na, das war aber scheiße und da bin ich versunken. Ja. Und ich sage, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nicht auf die Art und Weise leben. Wenn mir Leute sagen, das hat mir taugt, dann möchte ich gerne, okay, fein, da habe ich was beitragen können. Ich blase das jetzt lange nicht mehr so auf, wie es vielleicht früher gemacht hat. Und gleichzeitig, wenn einer sagt, das hat mir nichts taugt, dann kann ich mir das auch entspannt anhochen, ja, ohne dass ich gleich in ein Loch falle. Das ist für mich eine Lebensqualität, die habe ich mir einfach nicht vorstellen können. Ja.
Mhm. Dieser liebevolle Umgang miteinander, das heißt, vorher warst du sehr im Schuldohren innen, also dich selber bewerten, beurteilen und niederknüppeln.
Vor und allem, das, ja.
Ja. Und das hat sich dann verändert und du kannst das, ja, so eine Balance zwischen Empathie und Selbstempathie und das einordnen können und liebevoll mit dir umgehen. Entwickeln können dadurch.
Mhm, ja, ich glaube, das trifft es genau am Punkt, ja.
Das Seminar, was du anbietest für Männer, nennt sich kraftvoll gewaltfrei. Du hast vorher den Begriff auch kraftvoll oder Kraft genannt. Aus welchen Gründen, also was ist die Motivation, dass Männer zu dir ins Seminar kommen? Mit welchen Themen kommen die? Was wollen die am Ende nach so einem Seminar mitnehmen? Mhm. Welche Probleme?
Also grundsätzlich einmal ist es so, dass sie einfach irgendwo merken, also das zieht sich so durch die Bank und deshalb sage ich es allgemein, weil es wirklich eine riesen Bandbreite gibt. Ja, in der Partnerschaft, ja, mit den Kindern, mit den Söhnen, im Beruf, was weiß ich wo. Und die anderen haben eben vielleicht Schwierigkeiten, weil es mehrere Frauen irgendwie, also da gibt es unzählige Gründe, aber sie merken, irgendwas läuft nicht so, wie sie es gern hätten, mit seinen Unzufrieden und sagen, okay, vielleicht hilft mir das, weil sie eben teilweise auch schon was von gewaltfreien Kommunikation gehört haben, vielleicht schon Seminare gemacht haben und vielleicht da komplett neu sein und sagen, okay, probier mal was Neues aus. Also was wir Männer fast alle in uns tragen, ist dass wir da eingequetscht sein zwischen diesem Wunsch, es allen recht zu machen und dem Wunsch, am liebsten auf alle zu pfeifen und einfach unser eigenes Ding durchzuziehen. Und das sind zwar absolute Gegenpole, und scheinbar lassen sich die unmöglich verbinden. Und also das ist, glaube ich, etwas, was uns Männer total stark umtreibt. Und die einen tendieren halt in die eine Richtung, ich pfeife auf die anderen komplett. Und was ich aber feststelle, drunter sind wir trotzdem ganz verletzlich. Und wir tun nur so, als ob uns alles nichts ausmacht. Und dabei geht es uns eigentlich voll scheiße. Und wir sagen das keinem und fressen es rein. Also das, und die andere Seite ist eben genau die was uns wirklich versuchen soll. Der absolute Nette, der Liebevolle, immer zu sein. Ja, alle rechts machen. Und eigentlich sich selber immer und immer wieder verleugnen. Und das war sehr aus eigener Erfahrung, weil ich zähle wieder mehr zu der Gruppe, aus der ich grundsätzlich komme. Und sich selber gar nicht mehr wirklich spüren, was ist denn eigentlich meins? Vor lauter, dass ich ein Gespür habe, was die anderen wollen. Also das ist so, wenn ich es möglichst allgemein betrachte, ist das fast vor uns alle Männer in irgendeiner Art und Weise ein Problem, dieses Spannungsfeld. Mhm.
Wahrscheinlich dann auch so das Thema Nähe-Distanz, also auch in der Partnerschaft. Einerseits die Nähe und auf der anderen Seite das eigene Ding machen, also Distanz dann wieder.
Das passt ganz genau in das eine. Ja. Das ist für mich eine Ausprägung von dieser Problematik. Und jetzt, was auch ganz klar ist, dass ich sage, wie kann ich sozusagen diese Balance gut finden? Und was für mich da das absolute Kern ist, das klar zu haben, ist das, wenn ich wirklich auf die Bedürfnisse schaue, also wirklich auf die Ebene, sozusagen auf die Bedürfnisebene schaue und einfach sage, okay, was will ich? Und was braucht meine Partnerin? Und dann eben nicht sagen, okay, die will jetzt halt mit mir schon wieder spazieren gehen, sondern wirklich sagen, okay, sie möchte eine Nähe, sie möchte einen Austausch haben. Sozusagen, okay, ich sehe Nähe und Austausch. Und ich kann das benennen, und das ist das Besondere, ich kann das benennen und schieren sagen, hey, dir ist Nähe und Austausch wichtig. Dann habe ich mich einfach einmal selber befreit. Okay, und gleichzeitig brauche ich eben vielleicht jetzt wirklich, und ich sage das immer so, meine Höhle. Ich sage, ich brauche so meine Höhle, wo ich momentan keinen Sieg. Und man könnte auch sagen, Distanz dazu. Ich nenne es halt immer in unserer Beziehung meine Höhle. Und das ist mir schon auch völlig klar. Und das ist mir wirklich klar, dass ich, wenn ich jetzt auf den Nikola eingehe und sage, okay, ich wäre jetzt vielleicht lieber in meiner Höhle, aber jetzt sage ich gehe aus meiner Höhle trotzdem raus, weil ich einfach merke, der Nikola braucht einen Austausch, dass ich dann begreife, dass ich das nicht für den Nikola tue, sondern für mich. Dass ich es trotzdem für mich tue, weil mir eigentlich das auch wichtig ist. Und genau das ist so ein. Das ist für mich einfach das absolute Geheimnis, dass ich es irgendwann begreife, wenn ich wirklich hinschaue, dass ich nichts für den anderen Tieren brauche. Dass wenn ich sozusagen nicht nur die Bedürfnisse sehe, die was direkt gerade vor mir sein, sondern mein Blick weit, mehr Weitsicht habe, dass ich merke, ich tue das in Summe auch für mich. Und damit kann ich auch, und das sage ich wirklich, kann ich auch nachgeben in vielen Situationen, und vielleicht das, was ich jetzt gerade im Moment braucht, im Jetzt nicht erfüllen, sondern auf einen anderen Zeitpunkt verlegen. Aber damit kann ich mir selber treu bleiben und gleichzeitig auf andere eingehen. Und da, mit dem finde ich eigentlich immer wieder eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz. Auch wenn ich jetzt ab und zu einmal sage, ich darf jetzt mehr Distanz brauchen, lasse ich mich jetzt auf Nähe ein, aber mir geht es nicht schlecht damit, sondern ich sage, hey, ich möchte es mittragen, weil ich unglaublich viel auch profitiere von dem. Und sozusagen, da habe ich dann die Bedürfnisse, Ausgleich im Geben und Nehmen, einfach auch beitragen und einfach für das, was ich alles kriege in der Beziehung, einfach auch was zu machen.
Dazu braucht es viel Bewusstheit und innehalten und wieder Selbstempathie, um das überhaupt herauszufinden. Und das Resultat, was dann rauskommt aus meiner Sicht, ist für mich der Begriff, der für mich einen starken Stellenwert hat, ist Freiheit. Weil ich kann ja dann eine bewusste Entscheidung treffen, frei von Normen, Werten, was sein müsste oder Ähnliches, sondern ich entscheide rein von mir heraus, wie ich handeln möchte und was mir gerade am wichtigsten ist, auf der Bedürfniswaage. Mhm. Und dadurch erfüllt sich ganz viel Freiheit für mich.
Genau, das ist ja. Für mich ist im Prinzip wirklich die gewaltfreie Kommunikation der Weg in die Freiheit.
Ja.
Immer mehr. Ja. Und das ist für mich was absolut Großartiges. Es ist für mich auch wirklich so, dass man diese, also ich beschäftige mich seit einigen Jahren sehr intensiv mit diesen Stufen der Selbstbefreiung. Ich weiß nicht, ob die so geläufig sein. So, die erste Stufe, diese emotionale Sklaverei, wie es der Marshall nennt. Ja. Aber er hat es eher nur am Rand erwähnt. Ich finde, das gehört viel mehr in den Fokus gerückt. Ja, diese emotionale Sklaverei, wo wir meinen, wir seien nur was wert, wenn wir es alle anderen recht machen. Und wenn wer ein negatives Urteil abgibt uns gegenüber, dann nehmen wir es an und jetzt habe ich das Urteil umhängen. Ja. Und da drüber die nächste Stufe, die Rebellion, ja, dass sie eben sage, die anderen sind wir komplett blunzen, das sind wir wurscht. Ja. Und ich achte einfach überhaupt nicht auf das und ich schiebe das alles von mir weg und das lasse das alles an mir abprallen. Was erstens eh nicht ganz funktioniert, aber ich kann zumindest im Außen so agieren. Und mit denen habe ich natürlich nur Schwierigkeiten im Leben. Und sozusagen, für mich ist wirklich die Befreiung, dass ich mir selber klar will, wie was ich tue. Und dann kann ich sozusagen in einer Situation nachgeben, ich kann mich in einer Situation durchsetzen und egal, was ich tue, ich bin zufrieden damit, weil es in Übereinstimmung mit dem tue, was wirklich meine Werte sind. Und das ist für mich, das ist mir nur, also ich bin immer noch nicht ganz dort, das ist für mich so ein Weg, so ein Leitstern, gell, und wo ich immer öfter hinkomme, das wirklich aus der Befreiung auszuleben. Aus meiner persönlichen vollen Verantwortung für mein Leben, aus dem auszuleben. Ja, und das ist für mich auch das, sozusagen, wie ich meine Menschlichkeit, / Männlichkeit, leben möchte.
Ja, kann ich gut mitgehen. Wenn du an die Männerseminare denkst, also die Männer kommen in das Seminar, ich glaube, geht es auf der Hütte, kann das sein?
Nein, also das, was ich jetzt momentan habe, ich plane jetzt einmal eins, dass wir wirklich abseits von allem sein. Dann würden wir uns auch selber versorgen. Ne? Aber jetzt bei dem Seminar, jetzt, das, was ich jetzt kürzlich wieder gehalten habe, dort treffen wir uns in einem Seminarraum und sind nur für uns. Ja.
Und wie erlebst du das? Die Männer kommen und viele Männer kommen vielleicht zum ersten Mal zu einem Seminar, wo nur Männer sind, also Männer mit Männer. Wie erlebst du das, wenn die kommen, vom Verhalten her und ja, wie sie sich geben, wie sie agieren? Welche Offenheit oder auch nicht. Und wie ist die Entwicklung im Seminar? Wie verändert sich das dann? Mhm. Ja. Sind das 2 Tage oder 3 Tage?
Also das alte war 2, das letzte war jetzt 3, ja.
Okay.
Also für mich ist es so, dass das für mich einer von den Gründen ist, weshalb ich die Männerseminare so liebe. Es ist ganz normal, dass am Anfang einmal eine gewisse Vorsicht da ist, ja, und einfach einmal so schauen, wie ist das jetzt, wie wird das jetzt, weil wir das auch gar nicht so gewohnt sein, ja, in den meisten Fällen. Und das ist einfach so ein bisschen eine abwartende Haltung. Und im Prinzip ist es so, dass ich einfach schaue, okay, was kann ich für Maßnahmen setzen, damit wir uns gegenseitig vertrauen können, und da gibt es halt einige Übungen dazu. Und natürlich ist dann wirklich so, und das ist für mich das Besondere, ja, wenn wir dort einmal hinkommen und wir sehen, hey, da kann ich mich aufmachen. Ich kann wirklich sagen, was ich mit manchen scheinbar lächerlichen Sachen für scheiß Angst habe, oder zum Beispiel. Ja. Oder eben, was ich vielleicht für schräge Sachen habe, mit sexuellen Ideen oder so weiter, ja, was mich da beschäftigt. Und es ist dann keine Frau, die die Augen verdreht, oder weil das Daten in gewissen Seminare nie erfallen. Ja. Also da redet man einfach nicht drüber, da als Mann, sage ich jetzt. Da halten wir uns zurück, da sind wir vorsichtig. Und wenn einfach nur Männer sein, dann hat das einfach Platz. Ne? Und meine Erfahrung ist die, dass wir Männer, und das ist scheinbar vielleicht für manche ein schwer nachvollziehbar, aber es ist de facto wirklich meine Erfahrung, dass wir Männer in einem reinen Männerseminar wesentlich herzlicher und offener sein können, noch als wir in einem gemischten Seminar. Ja. Noch mehr. Und das ist für mich eine total schöne Erfahrung. Dass, wenn das Vertrauen einmal da ist, und einfach sehe, okay, da sind echte Leidensgenossen da, die wissen, wie es mir geht, dass ich da einfach ganz anders aufmachen kann. Ja.
Wenn du an die Feedbackrunden dann denkst, am Ende von so einem Männerseminar, was sind dann die häufigsten Themen, die Männer mit einbringen, was sie an Nutzen mit rausnehmen aus dem Seminar, mhm. was sie erlebt haben?
Ja, das geht in eine krasse Bandbreite, weil meiner Meinung nach reichert man da noch länger, das sage ich jetzt wirklich, gell, weil ich möchte es nur kurz dazu sagen, ab und zu habe ich eh den Eindruck, dass wir ein GfK-Seminar besuchen, ich sage jetzt nicht nur Männer, aber eben alle, dass man sozusagen diese erste Stufen der Sklaverei perfektionieren. Ja? Und das versuche ich immer mit denen mal aufzurahmen und sage, GfK ist nicht, damit ihr noch netter seid. Bitte, bitte nicht. Ja? Du gehst vor denen weg, es soll es nicht nett sein. Ja? Und sozusagen, das ist für mich ganz eine wichtige Voraussetzung. Und dass, wenn sich einer das mitnimmt und sagt, okay, ich brauche nicht nett sein, ich kann gut für mich einstehen und trotzdem, das ist für mich schon ganz was Wichtiges. Und dann halt solche Nachrichten wie, ich habe es geschafft, mein Gefühlstresor zu knacken, das ist wunderbar, oder solche Sachen, einfach, dass wir mal hinschauen, als erstes Mal und vielleicht entdecken können, dass ich eben eigentlich ein Mensch mit ganz vielen Facetten bin, was wir als Mann oft gar nicht finden. Und warum ist mir inzwischen auch völlig klar, weil wir so viele Sätze in uns haben, die was das schlecht machen, die was das bremsen. Allein schon, was ich den Satz habe, fast immer, wie du führst dich auf wie ein Mädel, weißt du, so als alte Sätze. Gell? Das finde ich furchtbar, zum Beispiel den Satz.
Was Glaubenssätze beinhalten.
Genau, was Glaubenssätze mit uns machen. Ja, und ja. Dass wir die hören wir von klein auf, Indianer kennen keinen Schmerz, Männer heulen nicht. Also da gibt es ja tausende solche Sätze, die wir in uns tragen. Und das Arge ist eben wirklich das, dass man irgendwann mahnen, das seien unsere eigenen. Das ist ja bei Glaubenssätze das Problem. Oder? Dass wir die wirklich so verinnerlichen und übernehmen, als wenn es unsere eigenen wären. Und allein, wenn wir es in die 3 Tage schaffen, dass wir uns die Sätze mal anschauen und dann sagen, okay, das sind vielleicht gar nicht meine. Was ist eigentlich wirklich da bei mir drunter? Ja? Eben und sozusagen die Bedürfnisse mal erkennen. Und jetzt, auch wenn es nur eine Spur ist, aber ein bisschen mehr unser Leben wirklich nach unseren Bedürfnissen ausrichten. Also das ist immer der schönste Erfolg, dass ich die Rückmeldung kriege, dass es im einen oder anderen gelungen ist. Und leider gelingt es nicht an jedem nach 3-Tage-Seminar. Aber zumindest ist einmal eine Tür offen, durch die habe ich durchgesehen und sehe, hoppala, da gibt es eine andere Welt. Und da zieht es mich immer wieder hin, wenn ich das einmal entdeckt habe. Ich bin immer genau dasselbe, weil ich es davor gar nicht gewusst habe.
Meine Erfahrung ist, in meinem Freundeskreis, auch in meinem engsten Freundeskreis, dass es sehr wenige, also dass erstens mal Männer Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen, also wirklich sich zu zeigen. Generell. Und selbst bei meinem engsten Freundeskreis, der über 25 Jahre wirklich sehr, sehr eng ist und wo jeder von jedem was weiß und alles theoretisch offen gelegt wird, dass es auch jahrelang gedauert hat, bis das mal das Vertrauen sich entwickelt hat, sich so zu zeigen. Also ich habe mich da ein bisschen leichter getan, aber auch durch den GfK-Kontext dann auch irgendwann. Aber dass Männer mehr erleben, Männer sich einfach wirklich schwer tun, sich zu zeigen, sich wirklich zu trauen, sich zu zeigen, aus Angst, beurteilt, verurteilt, nicht empathisch gehört zu werden, also viele Ängste da, sich zu zeigen und sich einzugestehen, dass Dinge nicht so laufen. Und im größeren Freundeskreis, Bekanntenkreis, das ist noch weniger der Fall. Wie erlebst du das unter Männern? Wie ist deine Erfahrung damit?
Also das ist für mich eins von den Besonderheiten in einem Seminarkontext, weil es dort wirklich so ist, im Prinzip habe ich einfach als Seminarleiter trotzdem einiges an Vertrauen. Ne? Und wenn es einmal gelingt, sozusagen, dass ich mich einfach wirklich es mir total schwerfällt. Und wenn einmal der erste anfängt und sagt, okay, da passiert nichts, der wird empathisch gehört, dann geht es so dahin. Und das ist ein bisschen die Besonderheit im Seminarkontext, wo uns das hilft. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt gerade mit Freundschaften, vor allem denen, was nicht ganz, ganz eng sein, dass das auch, dass man da einfach, wie soll ich sagen, auch wenn wir uns ändern, dass wir da meinen, wir müssen dasselbe alte Spiel irgendwie weiterspielen. Und dass das eben auch, wenn ich mit dem ich ab und zu brich und komplett was anderes tue, dass dann alle schon so, aha, also sozusagen dieses Gewohnte, jetzt gerade mit alte Freund, mit uralte Freund, das ist aber komisch, was ist jetzt neu, was ist jetzt anders, sozusagen, das bremst oft diese Energie, sage ich jetzt, dass sich alle wirklich aufmachen können. Auch ein guter Freund, das ist ganz für mich ganz was Interessantes. Und ich habe eben wirklich, ich sage jetzt, ich habe eigentlich nur einen Freund, bei dem, wo ich weiß, und den sehe ich aber gar nicht so oft, bei dem, wo ich weiß, da kann ich alles sagen, was nicht GFK ist. Und ich brauche nicht, ich kann wirklich genau das sagen, was bei mir da ist. Und das ist für mich eigentlich auch schade irgendwie, weil es eben so im, das wäre ja toll, wenn man es immer ganz normal, selbstverständlich wäre. Und da, ich merke, dass mir das auch schwerer fällt und andere auch.
Wo würdest du bezeichnen, ist der Unterschied von männlicher Energie und Frauenenergie, fraulicher Energie?
Also im Prinzip ist für mich, das eine ist für mich dieses männliche und frauliche Archetyp. Archetypen ist für mich einfach so, jetzt wenn ich jetzt die Energie hernehme, wäre für mich der Archetyp des Weiblichen, wäre einfach die Erde, die Mutter Erde, aus der alles wächst, in der alles gebogen ist, sozusagen, das ist für mich, und das finde ich was Wunderschönes, hat totale Qualität, oder? Und so das Archetyp von diesem, von wirklich Erschaffenden, von dem, was ständig was umrührt und was macht, das wäre der Archetyp sozusagen von der männlichen Seite aus. Und gleichzeitig spüre ich ganz genau, dass ich als Mensch beide Archetypen voll in mir drin habe. Ja, also das ist, und deshalb jetzt von der Energie her, gibt es eine Art Betrachtungsweise, das ist eine archetypische, die finde ich ganz interessant da. Und mit der kann ich auch viel anfangen. Ja, und ich finde, dass jeder Mensch die irgendwo vereint hat. Und das andere ist natürlich auch, glaube ich schon, dass uns das prägt, wenn ich als Frau einfach sozusagen die Möglichkeit habe, wirklich ein Leben in meinem Leib heranwachsen zu lassen. Das ist einfach eine Erfahrung, die uns als Mann einfach, die werden wir nie haben. Und also das finde ich einfach das Spannendste. Und dass ich einfach auch hormonell dann auch ganz gut in der Lage bin, einfach eine total gute Verbindung zum Kind herzustellen als Frau, wo wir Männer, glaube ich, uns schon bemühen müssen drum, was bei einer Frau jetzt gerade nach einer Geburt wahrscheinlich einfach hormonell bedingt leichter ist. Das ganze Bonding und so. Und ansonsten halte ich von diesen typischen weiblichen Sachen, jetzt nehmen wir jetzt den Klassiker Frauen in Herd, Mann in die Arbeit, von denen halte ich überhaupt nichts. Also ich finde, das kann ohne weiteres umgekehrt sein, wenn beide eine volle Freude damit haben. Für mich ist ein Mann, der was Hausmann ist, sage ich jetzt wirklich, und dessen Frau berufstätig ist, ist der für mich ein bisschen weniger männlich. Wenn der sagt, es taugt mir, macht es gern, warum nicht? Also da möchte ich solche Sachen möchte ich komplett loslassen.
Ja, weggehen von richtig und falsch.
Genau, ja.
Merkst du eine Veränderung? Wie alt bist du? Ich weiß gar nicht, wie alt bist du?
Fast 51.
Fast 51. Also du hast schon gewisse Erfahrung. Merkst du eine Veränderung im Männer-Selbstbild, Männer-Rollen-Selbstbild in deinem Bekanntenkreis oder in der Öffentlichkeit, dass sich da was verändert?
Also ich glaube, dass das immer im Wandel ist. Wirklich immer im Wandel ist, so grundsätzlich so und so, aber auch ganz praktisch glaube ich, gesellschaftlich gesehen, ist es ein bisschen so, dass, und da bin ich total froh drum, einerseits und andererseits macht es auch Schwierigkeiten, aber gesellschaftlich gesehen ist es so, dass meine Söhne, meine zwei Buben sind jetzt 21 und 23, die stehen wirklich da und sagen, das passt mir nicht, da tue ich mit, da tue ich nicht mit. Also die sagen wirklich klar und gleichzeitig erzählen wir die, dass sie ganz anders sticken wie viele andere. Ja. Das ist die eine Seite. Und das zweite ist das, was sich gesellschaftlich, glaube ich, ein bisschen verändert war, dass wir, ich sage jetzt nur, wie ich ein kleiner Bub war, also jetzt vor 40, 45 Jahren, definitiv wir viel bessere oder viel mehr funktioniert haben, bewusst, als wir jetzt die jungen Leute. Sozusagen, dass es für mich so selbstverständlich war, mich dort einzufügen, was von mir verlangt worden ist von der Gesellschaft. Ja, also das deutet für mich jetzt absolut, dass diese erste Stufen, wo ich es nicht einmal reflektiert habe, das war für mich selbstverständlich. Das wird von mir verlangt und ich entspricht dem. Ja, und nur ab und zu dagegen aufbegehrt habe und dann immer, aber gleich wieder zurückgefallen bin. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass die jungen Leute, und das ist oft eine krasse Schwierigkeit auch und bringt eine Perspektivenlosigkeit, gell? Dass die jungen Leute im Großen und Ganzen weniger sich in die Rollen, in diese, du musst das und das tun, damit du in der Gesellschaft, dass sich da weniger einbegeben, und schon ein bisschen mehr Freiheit spüren. Und dadurch aber auch oft richtungslos sein und nicht wissen, was tue ich jetzt als nächstes. Gell? Also das ist ja ein Fluch. Diese mehr Freiheit ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Und ich sage jetzt, wenn ich sozusagen nur auf der zweiten Stufe stehe, die anderen sind mir wurscht, ich schaue nur auf mich. Das ist jetzt wirklich vielleicht übertrieben gesagt, aber wenn ich dort bin, dann habe ich einfach auch wenig Halt. Und sozusagen für mich diese dritte Stufe, dass ich wirklich in die Befreiung gehe und sage, okay, ich weiß, was ich möchte und ich sehe aber, was die Welt um mich braucht und ich handle danach, weil ich genau weiß, das, was ich für die Welt tue, tue ich auch für mich, weil ich ein Teil von dem bin. Wenn ich das nicht nur da oben irgendwo mal gelesen oder gehört habe und kognitiv irgendwie nachvollziehen kann, sondern wenn ich das verinnerlicht habe, dort wünsche ich mir einfach die jetzige junge Generation, sagen wir ums Alter von 20, ich wünsche denen von ganzem Herzen, dass dort einmal hinkommen. Und auch wenn es jetzt nicht so ausschaut, ich glaube, die sind immer noch ein bisschen näher dran, wie wir vor 40 Jahren, weil wir waren auf der 1er und sind irgendwann auf die 2er gegangen. Ich sage jetzt auch, natürlich hupfen wir da immer auf und ab, aber dieses grundsätzliche gesellschaftlich gesehen, glaube ich, kann man das auch anwenden.
Das ist auch meine Einschätzung und ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich erlebe es auch so ähnlich, wie du beschreibst und dass so viele Möglichkeiten jetzt gibt und auch diese Schwierigkeiten, wenn ich eine Möglichkeit nehme und das mache, dann schließe ich alle anderen aus. Also das ist so viele Entscheidungen, die zu treffen sind und ich nicht genau weiß, wo geht's hin. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht einfach auch eine Frage des Alters ist. Also dass das einfach ein gewisses Alter braucht. Also entweder ein gewisses Alter, wo ich dann erkennen kann, okay, mehr zu mir kommen kann und gewisse Freiheit entwickeln kann. Oder eine rechtzeitige Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung. Oder GFK, gewaltfreie Kommunikation, ist für mich auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung. Und dann stellt sich bei mir die Frage, in Seminaren erlebe ich so, dass die Frauenanteil immer riesig ist und der Männeranteil immer gering ist. Also ich schätze mal, von 10 Teilnehmer sind 2, 3 Männer, mehr nicht. Und die Tendenz hat sich die letzten Jahre nicht so groß verändert. Und ich frage mich dann immer, woran liegt es, dass bei den Frauen die Offenheit so groß ist, Dinge so in Angriff zu nehmen, Dinge anzuschauen, und bei den Männern so eine Zurückhaltung da ist. Auch in meinem bekannten Freundeskreis ist es ja so, dass da nicht so große Bereitschaft da ist, solche Themen anzuschauen, solche Themen anzugehen. Da gibt es wichtigere Dinge, Sport machen zum Beispiel. Genau. Wie schätzt du das ein? Wie ist das deine Erfahrung? Oder woher kommt das? Weißt du?
Ja, also wir geben jetzt Seminare seit 2006 und es ist immer noch so, dass wesentlich mehr Frauen wie Männer sind. Aber also ich kann jetzt erfreulicherweise schon die Tendenz feststellen, dass die Männer mehr werden. Also es wären mehr Männer, als wir es noch vor 12, 13 Jahren gewesen sein. Da waren von Anfang an fast nur Frauen da. Und jetzt wird es für die Männer auch schon langsam ein bisschen mehr. Also das ist die eine Seite, die ist für mich sehr erfreulich. Und die andere ist für mich unglaublich gut nachvollziehbar, warum so ist. Also ich denke mal, ich weiß warum. Und zwar ist das das, dass es hängt auch wieder mit dem zusammen, dass wir dieses wirklich bei uns selber mal genau nachspüren, einfach nicht gewohnt sein. Und das voll anstrengend ist und unangenehm. Und ich kann mich erinnern, ich mache schon seit 1998, also seit wir dort angefangen haben, ganz am Anfang haben wir das ein Seminar besucht mit der Nicola gemeinsam und wir haben gesagt, wir möchten die Zwiegespräche nach Michael Lukas Möller wollen wir machen. Und ich kann mich erinnern, es war so eine Plagerei für mich am Anfang. Gell? Es war furchtbar. Und ich habe es, wenn es irgendwie gegangen ist, habe ich es immer auslassen, weil ich habe dann die Nicola erzählt, gell? Und dann bin ich dran gekommen und mir ist einfach nichts eingefallen, weil da war nichts. Es war so eine Plagerei. Gell? Und ich meine jetzt, da wieder an Anfang habe mit gewaltfreier Kommunikation, habe ich immer gesagt, es ist jetzt mein Übungsfeld, das ist jetzt meine kleine Übungsgruppe, die Nicola und ich, wir üben jetzt genau das, wir schauen auf Bedürfnisse, schauen auf Gefühle. Und mit dem hat sich das komplett gewandelt. Gell? Und wir machen jetzt wirklich jede Woche einmal, eineinhalb Stunden ein Gespräch miteinander, wo ich immer einfach wirklich nachschaue, was ist bei mir los und erzähle es. Und eben, mir darf da der Gesprächsstoff nicht mehr ausgehen, weil jetzt siege ich es einfach, jetzt nehme ich es wahr. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir Männer haben, dass wir das einmal aufmachen, dass wir dort einmal als erstes hinschauen. Und solange das nicht offen ist, dann ist es die volle Plagerei, weil dann, das ist es wie wenn man, was ich, an einer Grabplatte herumkratzt, die man aber nicht aufbringt. Gell? Also irgendwie kommt es einem vor. Und derweil, wenn man das noch einmal die Tür aufmacht, dann sieht man, es ist gar kein Grabplatten. Gell? Da ist ein Universum hinten rein.
Und eine Antwort könnte auch sein, weil Frauen sich, so was ich mitbekomme, rein evolutionär schon viel, viel länger, Generationen, also schon immer im Kern, mit der Kindererziehung beschäftigt haben und gleichzeitig auch mit Menschen, die krank sind, wenn wir 50 oder 100 Jahre zurückgehen, und auch mit Sterbenden, also die begleitet haben, während die Männer in der Arbeit waren. Das heißt, also die haben schon immer Kontakt mit Gefühlen gehabt, bei anderen oder bei sich selber. Also, dass die einen leichteren Zugang haben, zumindest zu den Gefühlen. Bei Bedürfnissen, glaube ich, ist das ziemlich gleich. Und bei Männern, das eben nicht so ist, erst jetzt eine Generation, maximal, ich glaube, noch nicht mal zwei Generationen, die sich etwas intensiver mit dem eigenen Gefühlsleben beschäftigen und von daher auch nicht so viele Vorbilder hatten und von daher einfach einen schwereren Zugang hatten zu diesem Thema Gefühlen und eben keine Vorbilder hatten, die sich überhaupt, also wenn ich an meinen Vater denke, Gefühle, also Gefühlsausbrüche, ja, aber Gefühlsmitteilungen oder zeigen sich, das kam nicht vor. Von daher, wenn ich keine Vorbilder habe als Kind, dann kann ich es auch nicht lernen. Also dann ist es wesentlich schwieriger. Und das heißt also, es ist wahrscheinlich dann verallgemeinend für Männer allgemein schwieriger, einen Zugang zu dem eigenen Gefühlsleben zu bekommen und dann in Folge zu den Bedürfnissen. Und das könnte ein Grund sein, warum das Männer nicht so viel zu den Seminaren gehen, weil sie vielleicht auch den Zugang nicht so haben, die den Sinn und Zweck nicht so erkennen, was der Vorteil ist, auf Gefühle zu schauen.
Also definitiv, da gehe ich ganz davon aus. Also eben dieses selber gar nicht mehr die Fähigkeit zu haben, weil man es von klein auf nie zart kriegen oder weil es uns sogar ausgeredet wird oder weil es einfach, weil wir vielleicht merken als Männer, wir seien nicht angenommen und geliebt, wenn wir uns mit unseren Gefühlen zeigen. Ja, da wird verlangt, dass wir uns zusammenreißen, dass wir also eine Schutzmauer bauen und die bauen wir natürlich dann recht erfolgreich. Ja, eben eigentlich aus diesem Wunsch aus, ja, Zugehörigkeit, angenommen sein, geliebt werden, das brauchen wir ja als Kinder alles. Ja, und dort legen wir uns das schon zu, ja. Und das wieder abzulegen, schwierig, dauert. Ist auch immer so, wo ich sage, also auch bei den Teilnehmern sage, okay, mit diesen 3 Tagen können wir maximal die ersten Schritte machen und die Tür mal aufmachen. Ich bringe dann immer das Beispiel, ich habe ein bisschen gelesen, der Hütter, der Bauer und der Spitzer, das sind die 3 deutschen Hirnforscher und schreiben teilweise in verschiedene Sachen und teilweise überschneidet sich es wieder. Aber was sie eben so haben, ist dieses, dass wir eben wirklich unser Gehirn richtige Synapsenautobahnen anlegt mit Sachen, die wir immer machen. Und Wegerl mit Sachen, die wir neu beginnen. Und ich sage immer, die eine Autobahn, die, was wir bis jetzt gemacht haben, die ist meistens so Lebensalter minus 1. Ja? Und die andere haben wir jetzt seit 3 Tagen angefangen. Ja? Vielleicht einmal was Neues zum Segen. Und das kann noch keine Autobahn sein. Da müsst ihr wirklich, da müsst ihr immer langsam fahren, die Abfahrt finden, den neuen Weg beschreiten und der wird dann irgendwann eine Autobahn. Das ist das Schirne dran. Wir können lernen, bis wir 80 sein. Also das kann auch mal Autobahn werden, aber das ist notwendig, ständig dort zu fahren. Ja, also das Bild bringe ich auch immer.
Ja. Lieber erstmal am Feldweg anfangen, mit der Sichel überhaupt den Weg bahnen durch den Urwald und durch
das Dickicht. Genau, ja, genau, ja. Also das ist so das Bild, was ich da immer mir selber habe und wo ja sozusagen auch wieder verständnisvoll und liebevoll mit mir umgehen kann, das dauert halt, bis ich die Muster mal loslassen habe. Und diese Muster, das ist ja auch so das, wo ich sage, das Gewohnte, das sind die ganzen schnellen Reaktionen. Ja? Und es ist ja so, je mehr ich da in Panik komme, wenn mir mit irgendwas konfrontiert wird, da kommen diese Grundreaktionen, Flight or Freeze, ja? Also Flucht, Kampf oder Erstarrung. Und das ist ja so mehr vom Kleinhirn aus. Und das war ja aus anderen Ausbildungen auch ganz intensiv, dass es eben wirklich so ist, dass wenn wir in Panik geraten oder überwältigt sein mit irgendwas, dass dann das Großhirn ausschaltet und dass dann wirklich das Kleinhirn übernimmt. Ja, das ist zwar super im Überlebensmodus, weil es sakrisch schnell geht, aber wenn ich im Miteinander bin und ein Problem lösen möchte miteinander oder einen Konflikt lösen und gut auskommen, dann ist das einfach, dann funktioniert das voll schlecht. Ja, da brauche ich einfach mehr Optionen. Und das ist für mich auch sowas, dass ich sage, indem ich mich gut mit mir beschäftige, gut hinschaue, einfach immer wieder schaue, was sind meine Bedürfnisse, dass das mein Großhirn ermächtigt, sich nicht so schnell vom Kleinhirn ausschalten zu lassen. Und dadurch auch bin ich länger handlungsfähig. Und das ist für mich auch ganz was Wichtiges.
Ja, und dann sind wir wieder bei der Freiheit. Die Reaktion.
Dann bin ich wieder Handlung. Bei der Freiheit.
Ja. Genau, ja. Dann, Erlebst du einen Unterschied? Also meine Theorie ist, dass Männer eher in den Angriffsmodus gehen, wenn sie angetriggert werden, wenn es ums Überleben geht, und Frauen eher in die Erstarrung. Erlebst du das auch so? Generalisierend jetzt, verallgemeinernd?
Also ich vergleiche das gerade mit meiner Lebenserfahrung. Ich bin mir da teilweise gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Ich kenne wirklich einige Frauen, das meine ist definitiv so eine, ja, die geht voll in den Angriff. aber wirklich komplett. Und ich bin eher so, also für mich ist auch noch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Erstarrung und Flucht. Ja, das ist für mich auch so, wobei eben Flucht ist so was, dass ich mich automatisch zurückziehe, ja, und so, aha, okay, na, darf ich nicht, muss ich mich unterordnen. Ja. Und Erstaunung ist wirklich, wenn ich so schockiert bin, dass man nicht einmal mehr Flucht, nicht einmal mehr Flucht und Kampf einfallen, sondern dass ich komplett, also das ist dann so für mich die Erstarrung. Und da gibt es wirklich auch Forschungen, wo es eben wirklich so ist, dass man das für sich erst hundertprozentig herausfinden kann, wenn man mal in so einer Situation ist, wo es wirklich ums Leben geht. Und das ist, ich habe für mich schon gemerkt, dass ich, das ist interessant, ich bin zum Beispiel bei Bergunfall, bin ich mal bei einem Schwan dabei gewesen, und es war wirklich interessanterweise, war im ersten Augenblick voll da, habe erst Hilfe gemacht, bin dabei gewesen, und danach bin ich komplett ins Koma gefallen, also nicht wortwörtlich, sondern ich bin komplett paralysiert gewesen. Ja. Wie das vorbei war, habe ich fast nicht mehr gern können. Also es war furchtbar. Also, und das ist auch interessant, so dieses erste Muster, das Eingelernte. Ja. Okay, helf mir. Und dann erst der große Schock kommt erst danach. Also es war für mich auch ganz interessant, dass ich Gott sei Dank in der Situation nicht paralysiert war, sondern da Und erst danach dann habe ich bald die Batschen gestreckt. Da ist einfach jeder Mensch anders. Ja.
Gibt es Erfolgserlebnisse, die du teilen möchtest, entweder von dir oder auch von den Männerseminaren, wo wirklich irgendwas ganz Besonderes sich bewegt hat, irgendwas sich aufgelöst hat, irgendwas, was durch die Männerseminare, durch die gewaltfreie Kommunikation sich irgendwas verändert hat?
Wow. Mhm. Ja, da gibt es eine ganze Menge an und für sich. Ich bin gerade so beim Nachdenken. Also ich habe speziell auf Männer habe ich einmal Folgendes erlebt, das war für mich schön. Da hat einer gesagt, also da haben wir gesagt, Verantwortung für Gefühle übernehmen. Ja, dass es so wichtig ist, dass ich gesagt habe, ich finde es so wichtig, dass ich Verantwortung für meine Gefühle übernehme und nicht wem anderen die Schuld an meine Gefühle gibt. Und umgekehrt natürlich auch nicht die Schuld für die Gefühle von den anderen übernehme. Und dann hat irgendwann gesagt, hey, so ein Scheiß. Ja, mich hat einmal einer angefahren und ich war dann ein halbes Jahr im Spital, ich habe da nichts dafür können. Ja, und der soll nicht verantwortlich für meine Gefühle sein. Ja. Und ich bin dann einfach wirklich in der Empathie geblieben, ja, und habe nur zugekocht. Bin einfach da gewesen, gell, und der hat da geschumpfen und teifelt. Gell, und ich habe wirklich gemerkt, wie sich sein eigener, wahrscheinlich das siehst dann am Körper, wie er einfach ein bisschen wacher wird, ja, und einfach mehr in die Trauer kommt von diesem Sohn. Und ich habe im Prinzip gar nichts mehr dazu gesagt. Und der ist dann da zu mir gekommen und hat gesagt, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich bin verantwortlich, was ich jetzt draus mache. Und ob ich jetzt immer noch im vollen Groll und in der Wut gegen den Menschen bin oder einfach das jetzt annehme und wie ich jetzt damit umgehe, für das habe ich wirklich die Verantwortung. Das ist meins, was ich draus mache. Und das hat mich so gefreut, weil der einfach voll am Anfang komplex hat, das ist ein Scheiß. Weißt du? Und das war für mich ein schönes Erlebnis, weil es einfach wirklich sehr tiefgehend und intensiv war. Nicht so an der Oberfläche, da hast du gesagt, mach, da ist was los. Gell? Ja, das war eins von den Erlebnissen, wo wir geschehen waren. Ja. Und ein anderes, was für mich total lieb ist, mit meinen Kindern auch, was für mich auch mit dem Mannsein zu tun hat. Es ist schon ein paar Jahre her, aber für mich ist das immer, und ich habe ähnliche Erlebnisse immer wieder, aber das ist so plakativ. Wie der Florian so, ich schätze so 10, 11 Jahre, vielleicht war es schon fast 12, ich weiß nicht mehr genau. Und also ungefähr 10 Jahre her, der Jüngere. Und dann hat er immer vom Brot nur das Innere gegessen und die Rinde übrig gelassen. Und ich mag die Brotrinden erstens und zweitens, hat mir das gestört, ich möchte kein Brot wegwerfen. Das habe ich immer vor allem die Rinden gegessen. Und irgendwann einmal habe ich das nicht mehr mögen. Und dann habe ich zum Florian gesagt, Florian, ich möchte dich nicht zwingen, dass du die Rinde isst. Und gleichzeitig ist es so, dass ich die Rinden deshalb esse, nicht weil ich sie so unglaublich gern mag, sondern weil mir das wirklich wichtig ist, einfach rücksichtsvoll mit Sachen umgehen, wo ich weiß, manche Menschen haben zu wenig davon. Und dann hat er gesagt, ja, aber deshalb hat ja keiner mehr zu essen, wenn ich das jetzt zusammen ist. Dann sage ich, da hast du absolut recht, das ändert für den anderen nichts. Es ändert nur für mich was, wenn ich sage, ich würdige das. Wie ist das für dich? Dann hat er gesagt, hat er nichts mehr gesagt. Und dann habe ich gedacht, okay, ist wurscht, wir sind zu viert am Tisch gesessen dort. Und dann habe ich mit dem Michael ein bisschen was gequatscht. Ja. Und dann schaue ich nochmal zum Flo, das war gerade eine Minute später, gell. Sehe ich, dass ihm die Tränen über die Augen kullern und dass er sein Brotrinde isst. Gell. Dann war ich total betroffen und sage zu ihm, Florian, ich wollte dich nicht zwingen, das Brot essen. Und wenn du so traurig bist damit, dann isst doch die Brotrinden nicht. Und das geht es mir nicht. Gell. Und dann sagt er, Papa, das weiß ich eh. Aber ich sehe es eigentlich genau gleich wie du. Und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich das war voll schön, weil der war da 11 Jahre alt oder was, also wirklich nur ein Dutzend, gell? Und so auf die Art und Weise möchte ich einfach auch mit Menschen umgehen. Ich möchte mich sorgen, ja? Und ihnen trotzdem die Wahl lassen und darauf vertrauen, dass wenn sie es sehen, wenn sie es begreifen, wenn sie es verstehen, dann dann ändern sie vielleicht was, vielleicht aber auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn sie es ändern, dann ändern sie es, weil sie es wirklich verstehen, weil sie sagen, okay, da möchte ich nicht hin. Und das ist für mich eigentlich, ja, das ist das, was ich mir als Mann wünsche, als Mensch wünsche und einfach auch, ja, dass wir uns berühren lassen von dem, was andere sagen und gleichzeitig den anderen nicht zwingen. Und das Vertrauen haben, wenn wir uns berühren lassen, dann können wir als intrinsisch motiviert auch was ändern.
Und dass wir auch als Männer uns so zeigen dürfen.
Dass wir uns auch als Männer zeigen dürfen, ja.
Ja. Hast du einen Buchtipp in Bezug zu Männer? Also meines Wissens gibt es kein Buch, was sich gewaltfreie Kommunikation und Männer, ist mir nichts bekannt. Das ist ein Buch über Männer, Männerbücher, wo du sagst,
ja, also, wer ist ein Tipp? Bin ich gerade überlegt. Also grundsätzlich ist für mich so ein spezielles Männerbuch, ist das jetzt vom Marshall nicht. Ja? Aber das Hauptbuch von Marshall war einfach für mich ganz ein bewegendes, wichtiges Buch. Alles kleine Bücher von Marshall, das mit der Gabriele Seils hat man da
ja, getaucht. Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Das ist das häufigste Buchtipp als Empfehlung von allen.
Ja, weil es so leicht zum Lesen ist, ja. Und dann habe ich wirklich noch ein, zwei spezielle Nummer gehabt. Also für mich war ganz wichtig, einfach weil ich gemerkt habe, dass es für mich so ein Lernfeld ist, Selbstempathie. Da war das Buch von der Gerline Ruth Fritsch, praktische Selbstempathie, sehr hilfreich. Ja. Und dann noch, einfach was für mich noch wirklich spannend war, ich weiß nicht, ob du das kennst, nicht GFK, aber für mich ganz dazu passend, Stephen R. Covey, die 7 Wege zur Effektivität.
Ja.
Der spricht von Lebensprinzipien und benutzt die fast gleich wie mir die Bedürfnisse. Also das hat mir voll taugt, weil mir das auch viele Sachen so klar geworden sind. Das hat mir taugt. Und dann habe ich jetzt kürzlich 2 Bücher, die sind für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. Jetzt auch in Bezug aufs Mannsein. Das eine war von Walter Wink, Verwandlung der Mächte. Der Walter Wink wird oft von Marshall auch zitiert. Also das ist also evangelischer Theologe auch noch für sich gewesen. Und der schreibt eben einfach überhaupt mit diesem, wie wir die Gesellschaft umgestalten können und was da alles braucht. Also das finde ich zwar ein bisschen aus theologischer Sicht, aber trotzdem ganz interessant. Und ein Buch, das mich zutiefst erschüttert hat, das ist vom Arno Grün und heißt Wieder den Gehorsam. Das ist nur ein ganz kleines Bierchen. Und das ist für mich, da geht es nicht direkt um Männerthemen, also das ist nicht dezidiert angeführt, ja? Aber ich sage jetzt wirklich, dieser Gehorsam, dass wir versuchen, wem zu entsprechen und dass wir jetzt wirklich, ich sage jetzt bewusst, keine Bedürfnisse, sondern Werte, die uns übergestülpt werden, ja? Die von ganz vielen anderen Werte sind, aber nichts mit dem Bedürfnis zu tun haben. Nehmen wir jetzt Vaterlandsliebe, ja? Heldenmut, Treue, also dass uns das so übergestülpt wird, dass wir wirklich meinen, hey, das ist meins. Ja? Und dass wir von denen mal wegkommen, dass wir nicht mehr blind gehorchen, sondern wirklich überprüfen, hey, ist das wirklich, wirklich meins? Oder haben wir das von ihm was ausdrucken lassen? Da hat mir das Buch total bewegt. War für mich ganz ein wichtiges Buch.
Mhm. Ja, vielen Dank. Auch wieder der Weg zur Freiheit. Mhm. Und gibt es einen Film-Tipp?
Also ich bin jetzt ein Film, wo das für mich so auf den Punkt bringt, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ich finde einfach total grundsätzlich schön Filme, die was wirklich Möglichkeiten aufzeigen, dass Menschen neue Wege gehen und das funktioniert. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Tomorrow ein. Tomorrow ist für mich so ein Film, wo man einfach sieht, okay, es gibt Menschen, die gehen neue Wege und das funktioniert bei denen und die bringen was weiter und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Einfach Ermutigung auch. Ermutigung, damit wir selber das Vertrauen entwickeln, ja, wir gehen unseren Weg und das kann funktionieren und das kann passen. Ja. Also deshalb solche Filme in die Richtung gehen. Mhm. Also Tomorrow finde ich ziemlich, den möchte ich gerne empfehlen,
ja,
den Film.
Ja, danke, ich werde alles verlinken in den Shownotes. Gibt es so zum Ende eine Lebensweisheit von dir? Irgendetwas, was du bis so erkannt hast für dich in deinem Leben, wo du sagst, das ist so eine Essenz und ich möchte es gern teilen mit den Zuhörerinnen?
Also für mich so eine Lebensweisheit.
Oder eine Erkenntnis. Also
für mich, ja, für mich eine ganz eine tiefe Erkenntnis ist die, dass es wirklich möglich ist, dass ich mir selber treu bleibe, indem ich auch für andere da bin. Dass das nicht nur ein Floskel ist, ja, sondern dass es wirklich stimmt. Und weil das war für mich immer ein Widerspruch. Ja. Also ich merke immer mehr, je weiter ich schaue, dass es genau das eigentlich ist, dass ich hundertprozentig meinen Weg gehen kann, wenn ich einfach nur meinen Weg aufmache und wirklich schaue, was will ich wirklich. Ja. Sozusagen, dass ich einfach sehe, dass ich nicht nur das Bedürfnis nach Ruhe habe, sondern auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Ja. Und dass ich weiß, okay, das kann ich vielleicht jetzt gerade zum selben Augenblick erfüllen, aber ich schaue auf alles. Ja. Und dann kann ich, das gibt mir diese Möglichkeit, wirklich zu sehen, okay, das ist kein Widerspruch, für mich selber gut einzustehen und andere auch ernst zu nehmen, wertzuschätzen und zu würdigen. Genau. Ja, und da lade ich wirklich an jeden ein, sich auf die Reise zu machen und das für sich auszuprobieren, so bis wir es wirklich verinnerlichen können, immer mehr.
Ja, danke. Zum Schluss die letzte Frage. Gibt es für dich noch eine persönliche Vision oder Wünsche? Irgendwas Großes, was noch vor dir liegt, was du dir noch...
Also für mich, also eine persönliche Vision ist wirklich die, dass ich auch ich bin jetzt über 50 Jahre, ich möchte wirklich 21 Jahre noch Seminare machen, wo ich einfach immer wieder Leute erreichen kann und von dieser Idee begeistern. Dass immer mehr Menschen entdecken, dass es nicht nur diese Dichotomie gibt, diese scheinbaren absoluten Gegensätze, sondern dass wir sind alle eins, sage ich jetzt einmal, dass das wirklich nicht bloß ein Floskel ist, sondern dass es auf einer bestimmten Ebene wirklich stimmt. Ja? Und dass wir, wenn wir uns nur öffnen und zulassen, was wir wirklich spüren, wenn wir es wirklich zulassen und uns nicht trennen und Urteile vorschieben und irgendwas anderes, dass wir das begreifen, dass wir dann wirklich sehen, okay, mein Bedürfnis nach Hunger oder auch mein Bedürfnis nach Nahrung ist erst angestillt, wenn kein Mensch mehr hungern muss. Ja? Dass wir das wirklich verinnerlichen. Also das ist so meine Vision, dass ich da beitrage, dass wir dort hinkommen in mein Umfeld. Und das ist auch gleichzeitig so die große Vision. Ja? Dass wir das einfach als Menschheit begreifen, dass es einfach uns selber nicht gut tut, wenn wir auf Kosten von den anderen profitieren.
Ja, weil das ist wirklich für keinen Gott. Ja, weil Bedürfnisse zu kurz kommen dann für uns auch.
Genau, weil auch eigene Bedürfnisse zu kurz kommen. Ja. Eben, die wir vielleicht nicht am Schirm haben, aber die da sein. Ja. Ja.
Jetzt fällt mir doch noch eine allerletzte Frage ein.
Ja.
Gibt es, weil wir das Thema GfK und Mannsein haben, gibt es etwas, was du dir wünschst für die Männerwelt, für die Männer?
Also das hängt jetzt auch stark vom Alter. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass jetzt die jungen Männer, also die Jungs, einfach schon die Chance haben, Vorbilder zu haben, wo sie sagen, okay, ich brauche kein John Wayne sein. Es geht nicht darum, ein John Wayne zu sein, es geht darum, dass ich wirklich ich bin und dass ich gut für mich einstehe. Ja, und trotzdem eben auch andere sehen kann, dass das von klein auf die Kinder schon mitkriegen, die Buben, das wäre super. Ja, und so wirklich die Einladung an die erwachsenen Männer, oder die, wirklich, hey, schaut's wirklich nach, was sich bei euch alles abspielt und schert euch nicht ab davon, trennt euch nicht ab davon. Von dem, was in euch drinnen ist. Also diese Ermutigung. Männer, schaut auf eure Gefühle, weil das sind die Warnlampen. Ne? Und wenn sie die Warnlampen wahrnimmt, dann könnt ihr vermeiden, dass eben zum Beispiel, dass ihr Kolbenreiber habt. Im übertragenen Sinn. Genau. Sozusagen, dass wir das wirklich wahrnehmen. Das ist so der Wunsch an die Männer, was ich wirklich jedem nahelegen kann.
Ja.
Nicht irgendeinem Mannsbild zu entsprechen, sondern nach innen zu schauen. Das Mannsuchen da drin.
Und frei zu werden.
Und dadurch frei zu werden, genau. Ja.
Dann sind wir am Ende. Thomas, vielen Dank. Fast total spannend. Wir haben über eine Stunde gemacht. Ich könnte jetzt auch noch mit dir noch weiterreden und hätte noch ein paar Fragen. Fast total spannend, dir zuzuhören. Und ja, bin gespannt, was, wenn ich dann auch mal gewaltfreie Kommunikation und Frau sein dann jemanden vor mir habe, was dann vielleicht ein Unterschied ist, was diese Person dann zu sagen hat, diese Frau dann zu sagen hat zu dem Thema. Ganz spannend, dir zuzuhören, weil ich einfach selber Mann bin, ich mit meiner Männlichkeit mich selber auseinandersetze und in dem Mannsein auch mit anderen Männern unterwegs bin und verschiedene Einflüsse habe, einfach Beschäftigungen damit. Und deswegen fand ich es ganz unterhaltsam, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Peter, ich sage auch vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht jetzt. War irgendwie so eine Plauderei. Ja. Und ich bin auch schon total neugierig, wenn ich mich selber höre, wie es mir dann gehen wird damit. Ja. Na, vielen Dank für die Zeit. Und für mich waren wirklich die Fragen, und praktisch, wie du gefragt hast, war auch total inspirierend für mich. Das hat einfach auch immer wieder den Raum geöffnet, ja, und trotzdem wieder gewissen den Faden geholt. Also ich habe mich auch ganz wohl gefühlt mit dieser Begleitung, mit der Fragestellung durch die, wie du das gemacht hast. Das hat mir eben einerseits viel Freiheit lassen und gleichzeitig trotzdem so die Richtung immer wieder zurückgeben, dass ich nicht ganz abgeschweift bin. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Wir sehen uns eh wieder persönlich, hoffentlich.
Ja, gefreut mich voll.
Mach's gut, Thomas.
Dankeschön. Ciao.
Bis bald. Ciao. Tschüss.